Hallo und guten Tag. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser speziellen Form von Gottesdienst, obwohl ich nehme an, wir sind ja jetzt schon bald alle Profis, so lange, wie wir es jetzt schon machen. Wir sind miteinander unterwegs, jetzt schon seit einem Zeitchen im Petrusbrief. Und wir sind jetzt an einer Stelle angelangt im Petrusbrief, wo es ja ganz praktisch her und zu geht. Und in den letzten paar Mal hat man sich immer ein bisschen mit dem gleichen Verhalten, mit der gleichen Frage beschäftigt, nämlich mit der Frage vom Verhalten. Der Petrus hat uns aufgezeigt, die Frage von, hey, wie verhalte ich mich gegenüber dem Staat? Wie verhalte ich mich als Christ gegenüber meinem Chef? Wie ist das Verhältnis? Das Ziel dahinter, die Idee, das Prinzip war, orientier dich am Vorbild von Jesus. Mach's wie er, tu dich unterordnen, wie er sich dem Vater unterordnet hat, dem Willen, und bis ein Zeugnis. Es geht um die Frage von deinem Verhalten, wo soll Zeugnis ablegen von Jesus. Und unser heutiger Text geht nahtlos jetzt weiter bei diesen Texten, die wir vorhin jetzt aufgehört haben. Wir sind jetzt im Kapitel 3 angelangt und jetzt geht es eigentlich, der Petrus geht es vom Grossen zum Kleinen. Der Staat, das Verhältnis zum Staat, das Verhältnis zum Arbeitgeber. Und jetzt sind wir bei der kleinsten Keimzelle von der Gesellschaft angelangt, bei der Familie, bei der Ehe. Und das ist ein Thema, wo ziemlich Sprengpotenzial hat. Das ist ein Thema, wo kann zu extremen Differenzen führen. Aber es ist ein Thema, wo ich glaube, wir sollten miteinander anschauen und wo wir nicht einfach dürfen über den Text einlesen. Aber ja, die Frage, die der Petrus da aufwirft, ist, welches ist das richtige Verhalten in der Ehe? Wie soll ich mich als Christ in der Ehe verhalten? Und ich merke heute in unserer heutigen Gesellschaft extrem viel Verunsicherung. Was darf ich denn noch? Was ist richtig? Was ist falsch? Ich denke da nochmal zurück so an das Thema Me Too. Die ganze Frage rund um Machtmissbrauch von Männern. Ausnützung von Positionen. Ich denke aber auch da zum Beispiel an die extreme Emanzipation und ich sage jetzt bewusst die Extreme, wo die Männer so verunsichern, dass sie nicht mehr sicher sind, ja, was darf ich denn jetzt noch? Wann bin ich denn noch Mann und wann bin ich ein Feindbild? Wo fängt es an, wo hört es auf? Extrem viel Verunsicherung. Oder ein Thema, das jetzt durch die ganze Corona-Geschichte in den Hintergrund geraten ist, uns aber letzten Herbst beschäftigt hat, ist ganz Thema und Frage rund um Ehe für alle. Wie verstehen wir Ehe? Was ist Ehe? Wie funktioniert das Konzept? Was hat sich Gott da dabei gedacht? Was ist richtig? Was ist falsch? Wer gibt überhaupt vor, was richtig und falsch ist? Und ich will dich herausfordern heute Morgen. Wie fühlst du deine Rolle als Ehemann oder Ehefrau aus? Nach welchen Vorbildern? Und wenn du noch nicht in dieser Position bist, dass du verheiratet bist, vielleicht bist du befreundet, vielleicht noch nicht einmal da, dann schalt nicht jetzt ab, sondern lass weiter zu. Weil vielleicht eines Tages bist du auch dort. Und dann ist es gut, wenn du dich heute schon mit dem auseinandersetzt. Wie fühle ich die Rolle, nach welchem Vorbild, nach welchem Wert aus Ehemann, Ehefrau? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass bevor wir eintauchen in den Text vom 1. Petrusbrief, dass wir wie eine Grundlage legen miteinander. Wert, wo gelten. Wert, wo nicht ich festlege. Wert, wo auch nicht der Kirche festlegt. Sondern Wert und Grundprinzipien, wo Gott selber in der Bibel sein Wort festlegt. Und es ist spannend, dass wir ganz am Anfang, im ersten Buch der Bibel, im ersten Kapitel, da schon gewisse Hinweise haben. Und ich finde das so schön. Wir lesen nämlich im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und ich glaube, das ist ein Text, wo einfach mal so muss stehen gelassen werden und geniessen. Schau mal, was in dem Text innen steht. Mann und Frau im Ebenbild Gottes. Mann und Frau gleichwertig. Beide sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Und ich möchte das so mit einer Waage zum Ausdruck bringen, die im Gleichstand steht. Gleicher Wert. In Gottes Augen hast du gute Frau, hast du guten Mann, gleich viel Wert. Nicht besser, nicht schlechter. Gleich viel Wert. Es gibt keine Hierarchie, kein Gefälle, keinen, der über dem anderen steht, keinen, der über den anderen herrscht. Und spannend ist, dass unser heutiger Text vom Petrusbrief ganz am Schluss dann auf das zurückgeht und sagt, hey, das ist wichtig. Also insofern schließt sich dann unser Text mit dem, was wir jetzt da gerade anschauen. Trotz dieser Gleichheit, dieser Gleichwertigkeit, gibt es gewisse Unterschiede. Es gibt gewisse Unterschiede. Mann und Frau sind so geschaffen worden, dass sie sich perfekt ergänzen. Sie sind nicht gleich. Gleich wert, ja. Aber nicht total gleich. Und um da ein bisschen drin hineinzukommen, greift zum Beispiel gerade schon das zweite Kapitel das Thema auf. Und ich will euch da ein bisschen mit auf den Weg nehmen. Gott sagt in der Schöpfungsgeschichte, zu allem, was er macht, sagt er, es ist gut und freut sich an dem. Spannend ist jetzt, dass in dem Kapitel 2, wo der zweite Schöpfungsbericht ist, wo er sich mehr mit der Mann und Frau auseinandersetzt, dass auf einmal folgende Aussage kommt. Und Gott, der Herr, sprach, also das ist Gottes Feststellung, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. In meinem Empfinden, in meinen Gedanken, wenn ich immer so an den Text denke, an den Schöpfungsbericht, dann gehe ich kenne die Aussage von Gott und in meinem Inneren denke ich immer, ja, und dann hat Gott die Eva gemacht. Aber Gott ist ein sensationeller Pädagoge, er macht es eben nicht so. Du musst guten Text lesen, dann siehst du es. Gott lässt dem Adam die Aufgabe zukommen, jetzt soll er zuerst allen Tieren den Namen geben. Also Gott hat festgestellt, es ist nicht gut, aber jetzt soll der Adam zuerst einmal allen Tieren den Namen geben. Und jetzt, ich stelle mir vor, das ist ja eine Ewigkeit gegangen. Jedes Tier läuft da vorbei, der Elefant kommt, der Adam sagt, du bist ein Elefant, bist aber nicht gleich wie ich. Der Papagei zu fliegen, du bist ein Papagei, aber nicht gleich wie ich. Und so weiter, ein Tier nach dem anderen. Stell dir vor, wie das dem Adam gegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass da Frust, Einsamkeit entstanden ist. Und dann schafft Gott aus seiner Seite vom Adam eine Frau, die er ihm zur Seite stellt. Aus seiner Seite eine Frau, die er ihm zur Seite stellt. Und dann ist die spannende Reaktion von Adam. Der Adam sagt, endlich. Endlich eine, die gleich ist wie ich. Du bist gleich wie ich. Wir gehören zusammen. Endlich habe auch ich ein Gegenüber gefunden. Und er ist mega happy. Gott hat am Adam ein Gegenüber geschaffen, gleich viel Wert, auf gleicher Augenhöhe. Aber die beiden ticken nicht gleich. Mann und Frau sind nicht gleich. Männer und Frauen denken, handeln, fühlen nicht gleich. Sie sind wie ein Team geschaffen, das miteinander funktionieren soll, wo jedes Teammitglied gleich viel Wert hat. Aber wenn wir dann in dem Text innen ein bisschen weiterlesen, macht es klar, dass es irgendwie Unterschied gibt in dem Team. Es ist nicht jeder ganz gleich. Und ich will es am besten vergleichen, in jedem Team braucht es einen Teamleiter. Eine Person, die bei Diskussionen schlussendlich sagt, so, jetzt tun wir entscheiden, so machen wir es. Eine Person, die aber auch Verantwortung trägt, schlussendlich. Und wenn wir das zweite Kapitel der Text ein bisschen lesen und auf uns wirken lassen und dann noch daran denken, was in Epheser 5 der Paulus schreibt, dann ist da stark der Eindruck, oder komme ich den Eindruck über aus dem Text heraus, dass Gott die Rolle am Adam zugedacht hat. Dass Gott gesagt hat, Adam, du bist der Teamleiter. Ihr seid gleich wert in eurem Team, aber du bist der Teamleiter. Es gibt zwei Indizien in unserem Text, die ein bisschen auf das hinschliessen lassen. Zum Beispiel, der Adam ist ja vor der Eva geschaffen worden, die Eva aus dem Adam raus. Und dann darf der Adam der Eva den Namen geben. Ich will ganz bewusst jetzt nicht von Hierarchie reden. Das Problem von der Hierarchie oder von dem Wort ist, dass wir das so komplett falsch verstehen. Wir verbinden bei Hierarchie Machtausübung. Und darum will ich das Wort nicht nehmen. Team. Teamleiter, gleichwertig, unterschiedliche Aufgaben. Wenn wir also den Schöpfungsbericht bis hier zusammenfassen, könnte man sagen, Gott hat den Mann und die Frau gleichwertig geschaffen, aber mit unterschiedlichen Aufgaben ausgerüstet. Das ist eigentlich bis dahin. Und dann kommt die grosse Tragik in der Menschheitsgeschichte. Der Mensch hat sich aufgelehnt. Der Mensch hat das Gefühl gehabt, er wüsste es besser als Gott. Hat sich versündigt und hat mit dieser Sünde alles zerstört. Die Beziehung zwischen Gott und dem Mensch, Beziehung aber auch zwischen dem Mann und der Frau, Beziehung zwischen dem Mensch und der Umwelt, alles ist kaputt. Und Gott sagt, und das hat Konsequenzen. Und du musst die Konsequenzen jetzt tragen. Und wir lesen dann im 1. Mose Kapitel 3, Vers 16, wo Gott zu der Frau sagt, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Ich weiss, es gibt extrem viele unterschiedliche Auslegungen zu dem Vers und ein Haufen sind auch widersprüchlich. Es geht mir jetzt noch nicht einmal so wahnsinnig darum, um die jetzt auszulegen. Aber ich glaube, dass etwas in dem Vers durchkommt, wo ich denke, wir über die letzten Jahrtausende in der Menschheitsgeschichte anschauen können. Nämlich, dass es einen Machtkampf wird geben. Da ist die Rede von Herrschen. Und wo Herrschen das Wort verwendet wird, ist meistens Schwierigkeiten programmiert. Und wenn wir an den Geschlechterkampf denken, in den letzten Jahrtausenden, dann ist das traurig. Aber es beleidigt das, was da steht. Es geht um einen Kampf, um Macht. Ich will über den anderen Macht haben. Ich will mich über ihn stellen. Und da geht noch nicht einmal nur darum, dass es Mann über Frau ist. Es kann auch umgekehrt sein. Tragisch ist, dass natürlich in den Jahrhunderten, die zurückliegen, meistens umgekehrt war, dass Männer Macht über Frauen ausgeübt haben und schreckliches Elend mit sich gebracht hat. Das ist nicht richtig gewesen. Das ist falsches Verständnis. Aber das Geniale ist, dass ja dem gegenüber, das steht auch schon in dem Kapitel 3, eine Botschaft steht, nämlich Botschaft auf dem Kreuz. Jesus ist am Kreuz gestorben, um Frieden wiederzubringen in die Gleichung hinein. Damit da nicht ewig Krach sein muss, damit es einen Zugang gibt wieder zwischen Mann und Frau. Und Jesus hat es mit seinem Tod da Möglichkeiten geschaffen. Oder wie es im Kapitel 3 dann heisst, er hat der Schlange den Kopf am Kreuz zertreten. Um das geht es nämlich. So, und jetzt glaube ich, haben wir so wie eine Basis gelegt. Gleichwertig, unterschiedliche Aufgaben. Und jetzt wollen wir ins Kapitel 3 eintauchen. Und in dem Kapitel 3, in diesen Versen 1 bis 7, geht es an Petrus eigentlich darum, hey, schaut jetzt einmal, wir haben angeschaut, das Verhalten, Staat, Christ, Arbeitgeber, Christ. Wie ist es jetzt in der Ehe? Wie soll euer Verhalten als Christen in der Ehe sein? Mann gegenüber Frau, Frau gegenüber Mann. Wir werden miteinander die Vers lesen. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie ansehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens unvergänglich, mit sanftem und stillem Geist. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr das Gute tut und keinen Schrecken fürchtet. Desgleichen, ihr Männer, lebt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren Ehre. Denen, die Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werdet. Erste Feststellung, wenn ich den Text gelesen habe, es ist spannend. 6 Vers für die Frau, 1 für den Mann. Liebe Männer, nicht falsch verstehen, das heisst nicht, Frauen haben es nötiger als wir. Das heisst es nicht. Es geht dann um etwas anderes, ihr werdet es aber verstehen, ein Prinzip, das nicht x-mal erklärt werden muss, da drinnen. Wie schon mal gesagt, der Petrus wirft die Frage auf nach dem Verhalten. Und er fängt bei der Frau an und mit dem Thema, wo er anfängt, wirft er gerade schon mal wacker Zündstoff in die Diskussion rein. In der heutigen Zeit sowieso. Er sagt, gute Frau, Ehefrau, unterordne dich dem Mann. Und auch, dass es klar ist, es geht da nicht darum, dass die Frau prinzipiell, Frauen prinzipiell allen Männern sich unterordnen müssen. Das wäre falsch. Das ist nicht die Meinung. Sondern Petrus sagt, Ehefrauen euren Männern. Also, da geht es um ein Eheverhältnis. Aber was ist denn gemeint, wenn der Petrus sagt, Frauen unterordnet euch? Er fängt seinen Satz ja an mit, je nach Übersetzung, gleicherweise oder genauso und verbindet eigentlich da, wo er jetzt sagt, mit dem Abschnitt von vorne. Und im Abschnitt vorne ist es darum gegangen, ums Verhältnis Sklave-Herr. Also sagt er jetzt, gute Frau, du sollst dich so verhalten wie ein Sklave. Genauso. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da sofort Licht in die Sache hineinbringt. Nein, um das geht es nicht. Der Petrus greift da ein Prinzip auf. Ein Prinzip, das er sich darauf beruft, mit dem genauso. Ein Prinzip, das er schon mal erklärt hat, schon zweimal erklärt hat. Das Prinzip nämlich, genauso wie Jesus sich seinem Vater unterordnet hat, so sollt ihr es machen. Das heisst, in Gehorsam. Vorbild ist Jesus Christus. An ihm wird alles gemessen. Dann kommt aber dazu, dass das Thema der Unterordnung eben ein Thema ist, das ein göttliches Prinzip ist. Und da geht nicht nur euch Frauen an. Das ist ein göttliches Prinzip. Der Petrus in seinem Brief greift so viel mal auf. Im Kapitel 2 geht es darum, Unterordnung steht. Unterordnung für die Sklaven, beim Arbeitgeber quasi. Unterordnung in der Ehe. Kapitel 5 geht es darum, Unterordnung Gemeindeleitung. Unterordnung von Gott. Und an anderen Stellen können wir es gleich lesen. Das Thema der Unterordnung ist ein göttliches Prinzip. Aber Achtung! Unterordnung hat nichts mit Machtmissbrauch zu tun. Unterordnung heisst nicht, ich mache dich jetzt fertig, weil du musst dich mir unterordnen. Das ist falsch verstanden. Und leider Haufen Leid auch entstanden durch das. Wegen dem falschen Verständnis. Was heisst jetzt das konkret, wenn der Petrus sagt, unterordnen? Ich will noch mal festhalten, unterordnen hat nichts mit dem Wert zu tun. Gute Frau, liebe Frauen, ihr seid gleich wert. Das ist nicht die Frage vom Wert. Unterordnen sagt nichts über uns, du musst dich jetzt wie ein Sklave deinem Mann gegenüber verhalten. Da wäre das falsch. Unterordnen sagt auch nichts darüber aus, wer Gott arbeiten. Unterordnen sagt nichts darüber aus, wer Windeln wechselt, wer kocht, wer näht, wer bügelt, wer das Haus putzt. Unterordnen hat nichts mit diesen Sachen zu tun. Das sind erst Sachen, die sich aus dem allem heraus nachher ergeben. In die Diskussion zwischen Mann und Frau. Das ist nicht Unterordnen. Ich glaube, Unterordnung, meiner Meinung nach, ist eine Frage von der Haltung. Eine innerliche Haltung, die die Frau annimmt und sagt, ja, ich nehme freiwillig, und da ist das Wort, ich nehme freiwillig die Rolle an, wo Gott mir zugedacht hat. Und ich begegne meinem Mann mit Respekt und Ehr. Er ist der Teamleiter in unserer Nähe. Das hat mit Unterordnung zu tun. Leider ist es so, dass seit dem Sündenfall das Miteinander eben manchmal nicht so auf gleicher Höhe passiert. Dass da Streit entsteht. Da gibt es Kiffel, da gibt es Diskussionen. Und das geht nicht mehr so einfach. Da gibt es Machtkämpfe, ich habe schon mal gesagt. In dem dritten Kapitel vom 1. Mose, mit dem Herrschen, da entstehen Machtkämpfe. Einer will über den anderen herrschen. Und da geht die beide richtig. Und wenn du, liebe Frau, zum Beispiel einfach sagst, hey, ich entscheide jetzt. Und ständig über den Kopf von deinem Mann hinweg entscheidest. Und damit meine ich nicht, welches Brot kaufen wir heute. Sondern wichtige Entscheidungen, Glaubensprinzipien, Lebensstrategien, Ziel. Ich glaube, dann ist das nicht der Pfad der Unterordnung. Das heisst nicht, dass du deine Wünsche nicht darfst einbringen, deine Vorstellungen, aber nicht über den Kopf hinweg entscheiden. Ich glaube, da meinte Petrus. Und ein anderer Bereich, da geht aber man ein Stück weit auch an, aber ich das jetzt sage, das ist der ganze Bereich von der innerlichen Verachtung. Das hat nämlich auch nichts mit Unterordnung zu tun. Wenn du dich jetzt fragst, was meine ich damit? Ich würde es am besten vergleichen mit dem, wenn jemand anfängt, die Augen zu rollen, oder? Oh nein. Das ist Verachtung. Innerliche Verachtung. Wenn dein Mann kommt und mit einem Vorschlag, komm mal, und du innerlich denkst, oh nein, nicht schon wieder. Innerliche Verachtung hat nichts mit Unterordnung, Respekt, Ehr zu tun. Ich will dich ermutigen, begegne deinem Mann mit Respekt und Ehr. Hab keine Angst, er hat auch seinen Teil, den er erfüllen muss. Wir kommen noch drauf. Und dann widmet der Petrus sich in unserem Text einer ganz speziellen Gruppe. Und ich weiß, dass wir von dieser Gruppe auch Leute in unserem Kreis haben. Und zwar widmet er sich den Frauen, die Männer haben, die nicht an Jesus glauben, die keine persönliche Beziehung haben mit Jesus. Und die Situation ist schwierig. Das ist eine extrem schwierige Sache. Und wenn du heute zuhörst und dir mit dem Gedanken am Spielen bist, soll ich jetzt eine Freundschaft anfangen mit einem Ungläubigen oder einer Ungläubigen? Dann will ich dir Mut machen, lass die Finger davon. Das ist so schwierig. Du wirst unterschiedliche Werte und Vorstellungen haben im Leben. Du wirst geistlich alleine sein. Du wirst für dich selber müssen Verantwortung übernehmen. Wenn es Kind gibt, wirst du auch für dich müssen geistlich selber verantwortlich sein. Und das ist noch alles ideal. Im schlimmsten Fall arbeitet er sogar noch gegen deinen Glauben. Ich will es am Beispiel von einem Jugendfreund von mir erzählen. Ein guter Freund, wir sind zusammen in der Jungschar gewesen, voll aktiv miteinander. Aber sein dringlichster Wunsch war, eine Partnerin zu haben. Und er ist älter geworden und hat einfach keine gefunden. Und sein Wunsch war so gross, dass er schlussendlich gesagt hat, ich gehe den Kompromiss ein. Ich nehme eine Ungläubige. Tolle Frau. Ich kann nichts Böses über die Frau sagen. Will ich auch nicht. Sie hat auch nie gesagt, du darfst nicht mehr in die Gemeinde gehen. Der Glauben ist schlecht. Aber wissen Sie, so Sachen muss man nicht sagen. Die Tatsache ist, dass er nicht mehr in die Gemeinde geht. Und wie schon mal gesagt, wenn du heute da bist, zuhörst und mit dem Gedanken spielst, lass sie. Lass bitte sie. Oder ich will dich ermutigen, gang auf Leute zu, wo du weißt, wo auch in dieser Situation sind, wo eben mit einem ungläubigen Partner zusammen sind. Und rede mal mit denen, wie viel Schwieriges da drin steckt. Ich will dich ermutigen, lass sie. Der Petrus schreibt jetzt diesen Frauen, dass sie trotzdem sich sollen unterordnen unter ihrem Mann. Auch wenn der nicht an Jesus glaubt. Das Prinzip ist das Gleiche. Und zwar ist das Prinzip das, was er vorhin schon erklärt hat. Er sagt es nämlich jetzt im Vers 2 nochmal, damit dein Mann an deinem Verhalten kann sehen, wie Jesus ist und zu Jesus finden darf. Und ich finde es spannend, dass da der Petrus explizit sagt, dass er nicht soll durch Wort, sondern durch dein Verhalten Jesus erkennen. Und ich denke, wie oft stehen doch unsere Worte uns im Weg, weil eben unser Verhalten etwas anderes sagt. Dein Verhalten soll auf Jesus hinweisen. Und das ist das Prinzip, das er vorhin erklärt hat. Die Welt soll an deinem Verhalten erkennen, dass du Jesus gern hast. Und soll sehen, wie genial Jesus ist in deinem Leben, an deinem Leben. Durch dich durch soll er das sehen. Jetzt ist es so, wenn wir noch die Verse weiterlesen, 3 und 4, da geht es um Schönes. Und wir Männer sind, glaube ich, ein bisschen anfälliger, auf was die optischen Reize anbelangt, als Frauen. Vielleicht schreibt darum der Petrus genau das. So. Er schreibt, hey, nicht Schmuck, nicht die schönen Haarflechtereien, nicht die schönen Kleider. Schau auf deinen inneren Wert. In deinem inneren Wert soll Jesus stehen. Man könnte es eigentlich ganz einfach zusammenfassen, was der Petrus da sagt. Er sagt, hey, schau, pass auf, dass deine äußerlichen Sachen, wie du dich anleihst, wie du dich schminkst, wie du dich äußerlich gibst, nicht den Blick auf Jesus verdecken, wo in dir drin ist. Also, dass wenn dein Ehemann dich anschaut, nicht all die äußerlichen Sachen sieht, sondern Jesus. Und das ist ganz schön schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem. Und das ist jetzt wieder so etwas Allgemeines, da geht nicht nur die Frauen an. Also wenn es bei euch die Haie einigermaßen ähnlich läuft wie bei uns, dann gibt es da Streit. Dann gibt es Differenzen. Dann fallen vielleicht sogar böse Worte. Dann wird geschumpfen mit dem Kind. Dann wird man mal laut. Und jetzt sagt der Petrus, man soll Jesus sehen durch dich. Und ich merke, wie hilflos ich werde. Wenn ich mein eigenes Leben anschaue und denke, meine Güte, was sehen echt die Leute in meinem Leben? All mein Versagen, das ich hier sehe. Aber jetzt ist es genial. Jesus, habe ich gesagt, ist am Kreuz gestorben. Er hat den Fluch besiegt. Und da gibt es eine Möglichkeit. Du bist nicht einfach ein Scherbenhaufen. Ich will es vergleichen mit einem Krug, der Risse und Sprünge hat, der vielleicht in der Mitte nebeneinander ist. Das sieht man ja. Und so fühle ich mich manchmal auch. Und ich will es mit einem Bild vergleichen. Wenn du Jesus in dir drin hast, kann da ein neues Leben entstehen. In einer Schönheit, die das andere verdeckt. Das Licht, das du in dir drin hast, wenn wir wieder das Bild vom Christen Krug nehmen, scheint durch deine Ritze durch. Dort, wo ich schwach bin, kann er Grosses wirken. Dort, wo ich meine Fehler habe, kann er gross machen. Und um das geht es. Und ich will euch zu einer ganz speziellen Übung herausfordern, die ist nicht nur für Mann oder für Frau, nicht nur für Eheleute, die gehört jedem an. Wir haben als Christen grundsätzlich ein kleines Problem mit dem Selbstwert. Sehr oft viele Christen denken recht schlecht von sich selber. Ich kann ja nichts, ich bin ja nichts. Und ich glaube nicht, dass das richtig ist. Also ich bin sogar davon überzeugt, das ist falsch. Jesus hat ja so viel gegeben. Jesus scheint durch dich durch. Und jetzt meine Aufgabe an dich. Denk an jemanden, geh auf die Person zu, im Moment vielleicht mehr Leute deren mal an. Die Übung kannst du auch später machen, wenn wir den anderen wieder mal sehen. Geh auf die Person zu und sag dieser Person, wenn ich dich anschaue, sehe ich Jesus will. Und dann sagen, warum, dass du Jesus siehst in dieser Person. Das tut unglaublich gut, wenn man das hören. Aber es ist auch wertvoll, wenn man es anderen sagen darf. Und ich will dich herausfordern, mach es, probier es. In den Versen 5 und 6, ich will es auch ganz kurz noch nehmen, ist das Thema von der Sarah, eure Fürstin kommt. Sarah wird da genommen als Vorbild und wir wissen von der Geschichte von Sarah und Abraham, Sarah ist jetzt nicht perfekt gewesen. Aber die Grundrichtung hat gestimmt. Ihre Grundhaltung hat gestimmt. Und darum nimmt sie den Petrus. Wenn wir jetzt Männer nehmen wollen, könnte man sagen, der David ist das Gleiche. Der David war kein Perfekter. Mord, Ehebruch. Und Gott sagt, Mann nach dem Herzen Gottes. Grundeinstellung stimmt. Grundhaltung stimmt. Und da darfst du wissen, wenn deine Grundhaltung stimmt, dann kann Jesus durch dich durchscheinen. Dann kann er es. Und wie gelingt das, dass ich die Haltung haben darf? Petrus gibt Antwort im Vers 5, er sagt, leg deine Hoffnung in Jesus. Er ist deine Hoffnung. Platziere alles in ihn. Und wie genial die Hoffnung ist, hat er ja beschrieben im ersten Kapitel. Ewigkeit bei Jesus. Platz deine Hoffnung, setz deine Hoffnung, platziere sie in ihn. Er ist die richtige Adresse. Er hilft dir in dem Inne. Er weiß, wie es dir geht. Natürlich hat das Thema von der Unterordnung Grenzen. Und ich werde ein bisschen später darauf zu reden kommen. Aber jetzt zuerst Männer. Zuerst habe ich mir gedacht, weil die Zeit schon fürst ist und es nur ein Vers ist, wir können den überspringen, oder? Aber nein, das wäre natürlich falsch. Männer, was da steht, geht uns an und ist extrem wichtig. Und ich glaube, wir selber sind der Schlüssel für das Problem, das viele Frauen haben. Weil wir unsere Rolle nicht einnehmen, können sie sie auch nicht. Und darum müssen wir eigentlich bei uns selber anfangen. Und ich will dich herausfordern. Der Petrus ist recht herausfordernd. Und er fängt mit diesen Fragen an. Hey, was ist ein Mann? Wie sollst du dich gehen als Mann? Und die Frage ist dort mal nicht irgendwie neuartig gewesen. Die alten Philosophen, die griechischen Philosophen, Platon und Konsorten, die haben sich mit dem schon längstens Fürsche und Hinterste beschäftigt. Wenn ist ein Mann, was darf er, was nicht? Revolutionär ist beim Petrus der Gedanke, was darf eine Frau? Was darf ein Sklave? Da stellt er völlig alles über den Kopf. Man würde erwarten, dass der Petrus sagt, zuerst der Mann, dann die Frau, dann Sklave. Nein, andersrum. Zuerst der Sklave, dann die Frau, dann der Mann, ganz am Schluss wird angeschaut. Und nur mit einem Vers. Petrus ist total revolutionär mit dieser Botschaft. Alles auf den Kopf gestellt. Ein weiterer Punkt, warum das aber auch nur einfach ein Vers da braucht, hängt mit der Tatsache zusammen, dass das Prinzip jetzt verstanden sein sollte. Er fängt ja darum auch wieder an, gleicherweise oder genauso und beruft sich wieder auf das Prinzip. Kapitel 2, Vers 12. Genauso wie Jesus, darum soll die Welt an euch erkennen. Genauso wie du dich den Obrigkeiten unterstellst, genauso wie du dich dem Chef unterstellst, genauso wie die Frau sich am Mann unterordnet, genauso du lieber Mann, auch du. Und da muss er jetzt nicht nochmal weiss, wie weit erklären. Und trotzdem ist die Botschaft in dem Vers, in dem einen, extrem herausfordernd. Da ist so viel drin. Ich weiß, dass die Botschaft von dem Unterordnen unserer Gesellschaft total unpopulär ist. Ich weiß, dass man mit dem nicht gar kann, Mitglieder gewinnen auf der Straße. Aber die Frage ist doch, wer hat Recht? Eine Gesellschaft, die sich ständig verändert, oder ein Gott, der unveränderbare ist in alle Ewigkeit? Wo in seinem Wort Prinzipien festlegt. Wer hat Recht? Und ich für meinen Teil habe mich entschieden, der Bibel zu glauben. Und darum glaube ich, stimmt das auch. Und jetzt sagt der Petrus, genauso wie die Frauen Respekt sollen dem Mann entgegenbringen und er, auch du, lieber Mann, gang in Respekt und Ehr und Anstand mit deiner Frau um. In gewissen Übersetzungen heisst es sogar, gang einsichtig mit deiner Frau um. Als schwächere Geschlecht. Und schon haben wir wieder Zündstoff in unserem Text drin. Wir sind doch nicht schwächer. Ich glaube, falsches Verständnis. Der Petrus geht da nicht auf die moralische Ebene, sondern er zielt auf etwas anderes ab. Er sagt, physisch gesehen ist in seiner Zeit die Frau unterlegen gewesen. Sozial gesehen sowieso. Und er sagt, lieber Mann, gib Acht auf das. Das ist die Waage nicht im Gleichgewicht. Bist du das bewusst und nimm Rücksicht auf das? Und wie ist es heute? Ich glaube, da hat es nichts verloren an der Wichtigkeit. Auch heute noch würde ich jetzt behaupten, im Schnitt sind Frauen schwächer physisch als Männer. Es gibt sicher Frauen, die viel stärker sind als ich, keine Frage. Aber im Schnitt. Und sozial, wie ist es da? Ich meinte, sozial sind auch heute noch die Frauen nicht gleichgestellt. Ich denke an den gleichen Lohn. Ich denke, ah, es ist ja noch nicht so lange zurück, dass die Frauen erst Stimmrecht bekommen haben. Also ich glaube, der Text von Petrus ist brandaktuell. Oder wenn wir dann über ihn gehen, wenn der Petrus sagt, hey, gib Acht, da ist ein Machtgefälle, dass nicht das passiert, die Ausbeutung, dass da nicht Missbrauch geschieht. Wenn wir jetzt übergehen in den ganzen Themenbereich Missbrauch, häusliche Gewalt. Brandaktueller Text. Nur ein paar Zahlen aus der Schweiz, Statistik 2018. In der Schweiz 18.500 Fälle, wo Strafanzeigen ausgesetzt worden sind. 250 Vergewaltigungen. Häusliche Gewalt. Und das sind nur Zahlen, die gemolden sind. Die Dunkelziffern ist viel grösser. Das Problem mit den Kindern, nicht drin. Also das ist eine echte Not. Und das Thema von der Gewalt, von dem Missbrauch, das ist ja sicher die extremste Form. Es gibt noch ganz viele andere Missbrüche. Ich denke hier an einen geistlichen Missbrauch. Wenn der Mann der Frau vorschreibt, was sie zu glauben hat. Das ist Missbrauch. Emotionaler Missbrauch. Wenn du Mann deine Frau unterdrückst, sie klein machst, abputzest, sie nicht wertschätzt, ist das Missbrauch. Und ich glaube, wir merken jetzt, liebe Männer, ein Vers lange als Hausaufgabe. Wie viel da drin steckt. Der Petrus spricht uns direkt an. Ich merke manchmal einfach leider in unseren christlichen Gemeinden, wenn man mit dem Thema kommt, das ist nicht bei uns. Das ist da draußen in der bösen Welt. Nein. Liebe Männer, das ist in unseren eigenen Reihen. Das geschieht in unserer Mitte auch. Und das ist nicht gut. Und die Bibel sagt, das ist Sünde, das ist nicht richtig. Ändere dein Verhalten. Bis mehr wie Jesus. Eifere dem nach, wie es der Petrus da schreibt. Mehr wie Jesus werden. Der Petrus schreibt ja da an Männer. An Männer, die gläubig sind. Und ich weiss auch heute, dass es Männer gibt, die haben die besten Absichten. Die meinen es doch nicht böse. Aber die schlussendlich sagen, wenn ich es nicht einfach so schaffe, euch zu überzeugen, gehe ich mit Gewalt dahinter. Und ich schaffe euch schon davon zu überzeugen. Falsch. Der Zweck heiligt nicht Mittel. Das ist Missbrauch. Und ich will dich ermutigen, Frau, liebe Ehefrau, wenn deine Situation so ist, irgendeine Form von Missbrauch, dann ist nicht das gemeint mit Unterordnung. Werde. Geh dich jemandem anvertrauen. Red mit jemandem drüber. Lass das nicht mit dir geschehen. Das ist nicht der Gedanke von Jesus. Da hat Gott niemals gemeint mit Unterordnen. Du bist gleich viel wert. Du hast deine Würde als Mensch auch. Ich will dich ermutigen, Unterordnung hat Grenzen. Und wo Missbrauch entsteht, ist die Grenze überschritten. Der Petrus gibt da noch zwei Gründe an, warum. Ich werde die ganz kurz noch behandeln. Zwei Gründe, warum wir Männer sollen unsere Frauen ehren und wertschätzen. Der erste Punkt hat mit Erbe zu tun. Und da ist der Petrus wieder revolutionär. Eine Frau zu seiner Zeit hat nichts können erben, die hat auch nichts können besitzen. Und jetzt sagt der Petrus, hey Männer, sind euch bewusst, eure Frauen kommen am Schluss im Fall genau das Gleiche über wie ihr. Also verhindert sie nicht daran oder steht euch selber nicht im Weg. Das ist revolutionär. Und die Hoffnung, ich habe schon mal gesagt, Kapitel 1 nachlesen. Das ist dein Erbe, das auf dich wartet, wenn du mit Jesus treu unterwegs bist. Wenn er durch dich durchscheinen darf. Das ist die Hoffnung, die dort wartet. Die Ewigkeit, das Erbe. Und das ist für die Frauen genau gleich groß wie für die Männer. Und darum sollen wir die Frauen gleichwertig behandeln. Darauf aufpassen, auf sie. Und der zweite Grund, das Gebet. Der Petrus sagt, damit deine Gebet, eure Gebete nicht verhindert sind. Und ein Punkt da drinnen, ich denke, ich sehe da zwei Gründe, die wir sehen können. Das eine ist, Ich meine, stell dir mal in die Position vor von der Frau, die unterdrückt wird. Jetzt solltest du mit dem Mann, der dich unterdrückt und missbraucht, zusammen beten. Das geht doch fast nicht. Da werden Gebete verhindert. Da merkt man ja schon nur in Ehen, wenn Spannungen sind, ist das Beten schwierig. Aber ich sehe da noch einen tieferen Grund. Ich sehe da noch viele tiefere Botschaften dahinter. Liebe Männer, überleg dir mal Folgendes. Wenn du deiner Frau nicht zulässt, wo ihre Nöte, ihre Sorgen, ihre Ängste sind, wieso glaubst du, hört Gott dir zu? Wieso sollte Gott deine Probleme anhören, wenn du die von deiner Frau ignorierst? Verhinderung von dem Gebet. Ich will dich ermutigen, gib Acht darauf. Der Petrus fordert uns Männer da aus und ich glaube, ein Vers, so eine lange, mehr als genug, da braucht es nicht sieben. Und ich habe es schon mal gesagt, die Aufgabe, warum das Frauen Mühe haben, ist der Ball bei uns, weil wir es nicht reinbringen. Du und ich, wir sind gefordert. Wie soll die Frau dir Respekt entgegenbringen, wenn du sie behandelst wie der Letzte? Wie soll die Frau dich als Teamleiter anerkennen, wenn du sie nicht als gleichwertig anschaust? Wir sind gefordert, liebe Männer. Jesus soll durch uns durchscheinen. Jesus soll auch in unserem Leben so wunderbar wirken, in unseren Scherben, in unseren Riss. Und wir Männer haben gewiss manchmal Mühe, unsere Riss zuzugeben. Aber Jesus will durch deine und meine Schwächen durchwirken. Er will Grosses machen, mit dir, mit mir. Er will, dass unsere Ehen geniales Zeugnis sind für ihn. Das ist sein Plan. Deine, meine, unsere Ehe sollen Zeugnis sein für Jesus. Und das geht nur, wenn er mächtig wirkt in uns. Ich will am Schluss noch ein paar Worte sagen, ganz wenige. Vielleicht bist du jetzt, der zuhörst, weder verheiratet noch befreundet. Vielleicht bist du in der Freundschaftsphase, ich habe es schon mal gesagt. Was hat der Text mit dir zu tun, fragst du dich vielleicht. Ich glaube ganz viel. Weil in dem Text, also mal abgesehen davon, das Prinzip, man sich das schon darf auch anhören zwischen denen, vielleicht trifft es ja mal auf einem auch zu, dass man es darf ausleben. Aber auch ein anderes Grundprinzip, das göttliche Prinzip von der Unterordnung und vom Respekt, das da drin verarbeitet ist, ist ein allgemeines Gültiges. Es ist eine Gültigkeit für jeden Mensch. Jeder Christ soll am anderen so begegnen. Der anderen höher achten. Der anderen wertschätzen. Dem anderen mit Respekt begegnen. Das ist die tiefe Botschaft da und die geht jeder von uns an. Und wenn du heute nichts mitnehmen vom Thema Ehe, dann nimm das wenigstens mit. Und ich will es zusammenfassen mit dem, was der Paulus im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 3 schreibt. Er fasst das so genial zusammen. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Das ist Missbrauch. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Ich will noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns deine Bibel, dein Wort gegeben hast und danke, dass du in dem Wort drin der unveränderbare ewiglich auch bist und dass es stimmt, was da drin steht. Egal, was unsere Gesellschaft sagt, egal, was der Trend mag sein, du bleibst der Ewigliche. Und an dem will ich mich, wenn wir uns heben. Du siehst aber auch, wie schwierig das ist, die Prinzipien gerade heute auch umzusetzen, anzuwenden. Wie viel Druck da entsteht, wie viel Schwieriges und Gegenwind da oben ist. Und ich will dich bitten für alle unsere Ehen, Herr Jesus. Segne sie. Wach über ihnen. Schenk du Kraft, dass wir nach deinen Prinzipien unsere Ehe dürfen leben. Schenk du Weisheit, im Wie drinnen unterwegs sein. Schenk du Liebe füreinander. Schenk, dass unsere Ehen dürfen Zeugnis sein für dich, Herr Jesus. Und nicht ein Schandfleck. Dass du durch unsere Risse durch kannst gross wirken, Herr Jesus. Dass deine Herrlichkeit in unseren Schwachheiten innen darf gross werden. Ich will dich aber auch bitten für all die Menschen, die jetzt vielleicht in einer Freundschaft drin sind oder auf dem Weg dorthin und sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Herr Jesus, schenk du Weisheit und Gnade, den richtigen Partner zu finden. Du siehst die Frage, die heute auch nicht so viel einfacher geworden ist. Im ganzen Umgang, im Bereich der Partnerschaft. Herr Jesus, ich bitte für unsere Jungen, schenk Gnade. Schenk Kraft, Geduld, den Blick auf dich, dass sie das Richtige dürfen machen. Schenk uns aber auch als Eltern Weisheit, sie zu begleiten auf dem Weg. Als Gemeinde ihnen in guter Art und Weise zur Seite zu stehen. Und ihnen nicht ein Hindernisgrund zu sein, sondern eine Bereicherung, eine Stütze, eine Hilfe. Herr Jesus, wir brauchen dich in dem spannungsvollen Thema. Wir brauchen dich in der Umsetzung, im Verständnis. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnst und uns hilfst. Dir sei Lob und Preis, Herr Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit. Ich wünsche dir, Ehefrau, Ehemann, dass Jesus ganz stark darf durch dich durchscheinen. Und dass du es darfst erleben, dass er Grosses machen kann, dort, wo du Riss in deinem Krug hast. Amen.